Die Gruppe Alabama sang schon 1984 auf der LP Roll On von einem wichtigen Gut des Menschen zu einem menschenwürdigen Leben. Food on the table. Es ist essentiell, dass es gelingt, einen gedeckten Tisch zu haben. Der Tisch muss nicht unbedingt üppig gedeckt sein, aber die Gewissheit, dass immer etwas da sein wird, ist für die Freiheit und das Lebensgefühl des Menschen äußerst wertvoll. Mittwoch, 5. September 2012, es ist 16:05 Uhr. Damit begrüßt Sie Friedrich Hoog zur heutigen Plattform bei Radio Free FM. Wie an jedem ersten Mittwoch im Monat ist heute wieder unser Thema das Grundeinkommen. Heute gehen wir ganz im Sinne von Alabamas Food on the Table, insbesondere der Frage nach, was würdest du tun, wenn für dein Einkommen gesorgt wäre? Ganz herzlich willkommen im Studio von Radio Free FM, Frau Gisela Glück-Groß, Herr Erhard Groß und Herr Henning Jonas. Die Frau Glück-Groß kennen wir ja bereits aus der allerersten Sendung und auch Herrn Jonas hatten wir am 1. August in der zweiten Plattform zum Thema Grundeinkommen zu Gast. Herr Groß ist neu in unserer Runde, aber nicht neu im Thema, Herr Groß. Vielleicht sagen Sie kurz etwas zu Ihrer Person und zu Ihrem beruflichen Werdegang und auch wie Sie zu dem Thema gekommen sind.
Gut, mein Name ist Erhard Groß. Ich bin selbstständiger Steuerberater seit etwa 35 Jahren. Und bin zum Thema Grundeinkommen gekommen über die Arbeitsgruppe im Rahmen vom ZAVIV an der Ulmer Uni, damals geleitet von Herrn Professor Pelzer. Hat mich grundsätzlich als Vision interessiert. Ich bin auch in der Gruppe eher derjenige, der immer mit rechnerischen Themen kommt, mit Vergleichen zur derzeitigen Situation, Folgerungen aus der derzeitigen Situation. Und habe in meinem zweiten Leben noch eine andere Profession. Ich bin Vorstand der Ulmer Kunststiftung Pro Arte, seit auch schon 12-13 Jahren. Und erlebe dort die Situation von Künstlern, in dem Fall bildende Künstler, die wir von der Stiftung her fördern, unterschiedlich in der Art. Es gibt Stipendien, die es erlauben, in unseren Ateliers zu wohnen und zu arbeiten. Und dazu hin gibt es noch ein Geldstipendium. Die Stipendien laufen 2 Jahre und es gibt pro Monat für jeden Stipendiaten 600 Euro dazu. Also eine Art Grundeinkommen oder eine Art Grundsicherung neben der Möglichkeit zu wohnen. Dabei erlebe ich häufig die Situation, dass diese Menschen, Künstler, die es unbedingt machen wollen, die nur so eigentlich mit dieser Arbeit leben können, das erlebe ich immer wieder, aber in äußerst prekären, finanziell prekären Situationen sind. Weil nach wie vor der Kunstbetrieb sich hauptsächlich an den arrivierten, etablierten Künstlern orientiert und dort werden aberwitzige Zahlen genannt, was für Bilder bezahlt wird, meistens in Rahmen von Auktionen, wo dann der Künstler auch nicht mehr unbedingt viel davon hat. Aber jetzt diese Künstler, die bei uns sind es oft Künstler, die frisch von der Hochschule kommen oder aus der Akademie, die also sich bemühen, in diesem Bereich tätig zu sein und das auch tätig bleiben wollen. Es ist aber tatsächlich so, dass sie eigentlich nur eine Chance haben, wenn sie entweder schon einen entsprechenden Hintergrund haben, also von irgendjemand aus der Familie gefördert werden, oder dann tatsächlich so eine Situation finden wie ein Stipendium. Es gibt ja nicht nur uns mit diesen Stipendien, es gibt auch andere Organisationen, aber leider nicht allzu viele.
Das wäre ja fast ein Thema für sich, für eine ganze eigene Sendung. Auf jeden Fall gibt es genügend Beispiele von Künstlern, die quasi posthum dann berühmt geworden sind und hätten sich finanzieren können, aber zu Lebzeiten eben das Problem hatten, ja. Da war es noch nicht so. Im Vorfeld dieser Sendung hatten wir ja die Frage aufgeworfen, was ist an dem Satz dran? Jeder braucht zunächst mal ein Einkommen, um überhaupt arbeiten zu können, Herr Jonas. Da haben Sie sich speziell darauf vorbereitet.
Ja, mit diesem provokanten Satz habe ich mich in der Tat ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, weil ich tatsächlich auch wirklich provozieren will, das heißt zum Nachdenken anregen will. Zunächst mal zum Inhalt kann man doch nichts dagegen sagen. Natürlich brauche ich ein Einkommen, um überhaupt leben zu können. Wenn ich das Einkommen jetzt als Geld bezeichne, muss ich davon irgendwas kaufen können. Also muss das irgendwo herkommen. Und wenn dieses Grundbedürfnis des Lebens, Könnens, sowohl Wohnen wie auch Nahrung gedeckt ist, ja, dann kann ich erst tätig werden. Und deswegen brauche ich erstmal ein Einkommen. Aber es ist ein Umdenken wirklich damit gedacht. Es ist eine vielleicht auch Wende in der inneren Einstellung, denn bisher war es ja genau andersrum. Ich kriege erst dann Geld, wenn ich arbeite.
Ja, eben. Bisher hat man doch gedacht, eigentlich muss jeder etwas leisten, ehe er von der Gesellschaft überhaupt etwas erwarten kann.
Ja, und so haben natürlich diejenigen, die jetzt Arbeit anzubieten haben, wir sagen ja Arbeitgeber, zu denen auch die Möglichkeit, jemandem zu sagen, also du musst zu meinen Bedingungen arbeiten, auch zu den Lohnbedingungen, die ich dir anbiete, sonst kriegst du ja nichts zu essen. Du musst, oder kein Geld, von dem du dein Essen kaufen kannst. Das halte ich für ein Diktat, das ist nicht fair. Die Einstellung, die sich da ändert, wenn ich sage, ich brauche erstmal ein Einkommen oder andersrum, wenn ein Arbeitgeber heranginge an seine Einzustellenden und sagte, also was braucht ihr denn, damit ihr für mich arbeiten könnt? Da ist noch gar nicht über Lohn geredet. Aber allein diese Haltung, die verändert schon klimatisch viel und zeigt eine ganz andere Einstellung zu den Menschen. Und darum geht es mir ganz besonders. Ich werde dann auch versuchen, eine faire Verhandlung zu führen mit diesen Einzustellenden. Ganz anders, als wenn ich sagen würde, ja, der muss ja sowieso schaffen, der muss meine Bedingungen ja annehmen. Und das ist es, worauf ich gerne abheben möchte, auf diesen Klimawandel in der inneren Einstellung.
Das Grundeinkommen ist ja eigentlich kein Äquivalent für eine Leistung. Ist es eine Art Voraussetzung für Leistung? Gut, ich meine, Voraussetzung kann man wahrscheinlich nicht sagen, denn es gibt auch jetzt schon viel Leistung ohne ein Grundeinkommen. Aber erhöht es vielleicht die Leistungsbereitschaft oder die Leistungsfähigkeit oder zumindest die Kreativität?
Also, wenn ich erlebe, dass mir jemand was zutraut und auch ein Vertrauen in mich setzt, dass ich was bringen will, dass ich meine angeborene Freude am Tätigsein, am sinnvollen Tätigsein, auch in der Gemeinschaft mich einzubringen, das ist angeboren, das müssen wir einfach mal so akzeptieren. Denn es ist einfach falsch zu glauben, die Menschen wären von Grund auf faul und müssten jeden Morgen aus dem Bett getrieben werden, um überhaupt zum Arbeiten zu gehen. Also diese angeborene Lust und Freude, sinnvoll tätig zu sein in einer Gemeinschaft, in der ich auch anerkannt werde, ja, wenn ich die anfange herauszukitzeln, dann fangen die alle schon selbst von an zu arbeiten. Siehe diese viele ehrenamtliche Tätigkeit, nicht wahr? Da wird niemand herausgekitzelt morgens aus dem Bett, damit er überhaupt was tut. Das machen die freiwillig und zwar nicht schlecht und das noch ohne Geld oft. Das zeigt doch, dass der Mensch zum Tätigsein geboren ist und da muss man nicht nur Erich Fromm anführen, den weltbekannten Psychoanalytiker. Da gibt es auch Hirnforscher, die das genauso bestätigen, nicht wahr? Wenn aber jemand glaubt, die Menschen sind faul und achten nur darauf, dass sie es bequem haben, dann ist da was schiefgelaufen. Sowohl bei dem, der das behauptet, als auch bei denen, die es tatsächlich sind. Die gibt es ja nun mal.
Erich Fromm kennt man von dem Buch Haben oder Sein. Wie hat er jetzt gerade im Hinblick auf unser Thema denn formuliert? Sie hatten ihn ja gerade zitiert. Was hat er da ganz konkret gesagt? Welchen Satz hat er da geprägt?
Ja, dazu darf ich mal eben zitieren. Er schreibt, sicher würden viele Leute gern für ein oder zwei Monate nicht arbeiten. Die allermeisten würden aber dringend darum bitten, arbeiten zu dürfen, selbst wenn sie dafür nichts bezahlt bekämen. Und schauen sich um in einem eigenen Erlebniskreis, bei den eigenen Leuten, auch bei sich selbst. Ich denke, das stimmt.
Im kreativen Bereich könnte ich dazu sagen, dass die Künstler, die bei uns ein Stipendium hatten, waren insgesamt jetzt 18, sind zum einen immer noch dabei und zum zweiten haben sie immer gesagt, diese 2 Jahre waren für sie die kreativsten, die produktivsten Jahre, die sie hatten. Weil sie völlig ohne die tägliche Belastung, jetzt um den letzten Groschen noch irgendwo nachzufragen oder zu betteln schon fast, leben konnten und arbeiten konnten.
Sie hatten es ja schon erwähnt, Stipendien gibt es auch anderswo. Könnte das Beispiel des Stipendiums übertragen werden auf grundsätzlich das Grundeinkommen, das bedingungslose Grundeinkommen? Wäre das keine Argumentationsgrundlage?
Das ist zwar, man könnte sagen, bei diesen Künstlern ist ein Grundeinkommen, aber das ist nicht bedingungslos. Wir wählen ja aus. Wir wählen die Künstler, unter den Künstlern, die sich bewerben, wählen wir aus, wer ist nach unserer Auffassung besonders begabt, wen würden wir gern fördern. Wir können es ja nicht, wir können uns das nicht leisten, alle, die nachfragen, hier mit einem Stipendium zu versehen. Es sind immer nur 2 in den Jahren jeweils. Also das ist kein bedingungsloses Grundeinkommen.
Der Initiative hier in Ulm, der Sie ja alle 3 angehören, geht es aber, denke ich mal, um ein quasi bedingungsloses Grundeinkommen. Ist das richtig?
Absolut. Weil das macht sonst keinen Sinn. Dieses Stipendium, okay, das wird gegeben, auch ohne Bedingungen. Also wir erwarten nicht, dass Sie dann auch diese 2 Jahre voll arbeiten und später das überprüfen, was Sie dann produziert haben. Aber wir sind der Auffassung, es kann, ein Grundeinkommen kann nur bedingungslos gegeben werden. Sonst muss ich auch wieder ein Auswahlkriterium schaffen. Und das haben wir jetzt. Wir haben jetzt eine Grundsicherung. Aber die wird nicht bedingungslos gegeben. Die bekommt nur derjenige, der vorher das vielleicht Ersparte aufgebraucht hat, der vielleicht sonst noch irgendwoher was hat und vor allen Dingen, es wird zuerst verlangt von ihm, dass er arbeitet.
Ich sehe schon, da bildet sich ein neues Thema heraus für eine weitere Sendung. Wie finanziere ich denn ein bedingungsloses Grundeinkommen? Sie als Steuerberater können da sicherlich vieles dazu sagen. Es gibt ja derzeit ganz aktuell auf die Bühne geworfen die Zahl 2500 Euro. Die Bundesarbeitsministerin hat es gebracht. Ich glaube, da können wir auch gleich noch was dazu sagen.
Das ist...
Es gibt aber heute draußen so einen schönen Spätsommertag und ich denke, bevor wir dazu einsteigen, machen wir einfach mal ein bisschen schöne Musik. Es ist Martina McBride und sie hat ein Lied aufgenommen, das hat den schönen Titel Summer of Love. Da hat jemand dran gespielt und hat das Ding schon gestartet, ehe wir überhaupt da waren. Das heißt, wir starten das jetzt nochmal neu und here we go. Okay, CD-Spieler 3 ist heute nicht unser Freund, der hat Martina McBride gespielt, aber eben nicht den richtigen Titel, sondern das auch schöne Teenage Daughters. Hier in der Plattform bei Radio Free FM um 16 Uhr und 22 Minuten. Es geht um die Initiative Grundeinkommen hier in Ulm und wir wollten gleich noch zu Zahlen kommen, aber ehe wir das machen, hat der Herr Jonas noch etwas zu sagen zum Stichwort die goldene Regel. Was darf ich denn erwarten? Darf ich von meinem Gegenüber erwarten, dass er mich so behandelt, wie ich ihn behandle, Herr Jonas?
Ja, das ist auch so etwas, was mit der inneren Einstellung zu tun hat. Stellen Sie sich mal vor, jeder würde die Einstellung haben, ja, ich behandle andere so, wie ich selbst behandelt werden möchte. Und übertragen das mal auf Politik und die Wirtschaft. Wäre es dann noch möglich, dass zum Beispiel die SWU Fahrer ausgliedert und mit einer Beschäftigungsgesellschaft mit niedrigerem Lohn wieder einstellt? Also würde so einer, der das veranlasst hat, wollen, dass auch so gleichzeitig mit ihm verfahren wird? Mein Gott, das ist doch so eine einfach menschlich einleuchtende Überzeugung. Dass sie so wenig in der Gesellschaft oder unter uns Menschen verbreitet ist und sich kaum jemand dran hält, ist eigentlich schade. Aber es wäre doch mal auch ein Ziel für andere, jemand darauf hinzuweisen. Leute, würdet ihr denn selbst, ihr Unternehmer, arbeiten für einen Lohn, von dem ihr nicht leben könnt? Ich glaube, da würde niemand sagen, das käme mir nicht in den Sinn. Und es gibt da Unternehmer, die das auch wirklich schon leben. Zum Beispiel der allseits bekannte Herr Prost von Liquimolli oder auch der Grupp von Trigema oder vielleicht auch der Werner von DM Markt. Und es gibt bestimmt noch viele andere, die behandeln ihre Menschen, ihre Mitarbeiter nach dieser goldenen Regel. Aber die eigentlichen Skandale, die mit der Altersarmut und noch anderen Beschäftigungskrisen und vor allen Dingen eben die Sauerei, dass Menschen Vollzeit arbeiten und davon nicht leben können, das empört mich eigentlich. Warum lassen wir das zu?
Das ist dann gleich unser nächstes Stichwort. An der Stelle noch die Frage, es gab ja immer wieder Beispiele dieser Auslagerungen und Wiedereinstellungen zu schlechteren Bedingungen. Passiert es nicht meistens dann, wenn eben die insgesamt vorhandene Wirtschaftslage des Unternehmens zu solchen Maßnahmen zwingt? Wir hatten ja kürzlich ein Ehinger-Unternehmen, Drogerieunternehmen als Beispiel. Die haben es auch so gemacht, als es ihnen anfing, nicht mehr so gut zu gehen. Mittlerweile sind sie insolvent. Liegt es möglicherweise einfach an Zwängen, dass so gehandhabt wird? Und wenn die anders agieren könnten, würden sie vielleicht auch sagen, so wie eben die Kollegen von der noch bestehenden Konkurrenz das machen? Und wie sieht es denn da aus?
Ja, also der Grupp wirbt ja damit, dass er seinen Beschäftigten Sicherheit bietet und sogar noch seinen Familien, die bei ihm arbeiten, anbietet, dass die Kinder bei ihm auch beschäftigt werden könnten, wenn der Laden läuft. Und diese Art Sicherheit, die Menschen dort erleben, ja, die motiviert die auch, sich dafür zu engagieren für den Betrieb, auch sich entsprechend einzubringen, ihre Kreativität zu entfalten und überhaupt solide zu arbeiten, weil sie fair behandelt werden. Ja. Und ein Busfahrer, der eingestellt wird über eine Beschäftigungsgesellschaft und weniger verdient, ja, dessen Motivation ist bestimmt nicht sehr hoch und auch die Arbeitsqualität nicht. Wir können also zusammenfassen und sagen, Leute, ihr Unternehmer, wenn ihr euch so verhaltet, wie das im Neoliberalismus üblich ist, dann macht euch auf die baldige Insolvenz eures Unternehmens gefasst. Das ist natürlich ein bisschen überzeichnet, aber ich würde mir das wünschen.
Also gerade das Beispiel Schlecker ist eigentlich hervorragend geeignet, zu beweisen, dass dieses Outsourcing nicht vor Insolvenz rettet. Genau, die haben das betrieben, und zwar ziemlich intensiv, und sind trotzdem pleite gegangen, weil sie wirtschaftliche Managementfehler gemacht haben. Also das auf sowas zu schieben, halte ich für absolut unrealistisch. Das passt nicht. Es gibt noch ein ganz extremeres Beispiel, dass über die amoralischen Dinge in der Wirtschaft. Das werden Sie sich vielleicht daran erinnern. Es gab vor einigen Jahren die Diskussion über Mindestlohn bei der Post, bei den Postzustellern. Der wurde dann auch sogar gesetzlich durchgesetzt. Kurze Zeit später oder im gleichen Moment haben bestimmte Firmen, nämlich die Firma PIN, eine Gründung des Springer Verlages für die Postzustellung verkündet, dann sind sie pleite, dann gehen sie in die Insolvenz, weil sie diese hohen Löhne, Mindestlöhne bezahlen müssen. Ja, ich als Steuerberater frage mich wirklich, was denn das für ein Geschäftsmodell ist, die Leute mies zu bezahlen und damit zu rechnen, dass man dann konkurrenzlos günstig anbieten kann, damit man der Post das Geschäft wegnimmt und dort Arbeitslose produziert und dann den eigenen Leuten sagt, ihr könnt ja zum Arbeitsamt gehen oder zur Agentur für Arbeit und aufstocken. Sprich, euch den Gewinn, den die Firma machen will, von der Allgemeinheit bezahlen lassen. Völlig absurd, aber immer wieder tauchen solche Dinge auf.
An dieser Stelle werfe ich jetzt mal ganz provokant dieses Thema ein. Ist es denn normal und wird es von der Mehrheit als gerecht empfunden, wenn Unternehmer eben davon leben, dass sie ihren Vollzeitmitarbeitern sogar Löhne bezahlen, von denen diese Menschen nicht wirklich leben können? Ergänzend muss man sagen, dass ganz aktuell eben aufgezeigt wird, dass auch später die Renten unterhalb des Existenzminimums runterfallen, wenn das monatliche Bruttoeinkommen aktuell gerechnet weniger als 2.500 Euro beträgt. Ja, also haben wir jetzt richtig gehört, 2.500 Euro brutto, wenn man das aktuell verdient, droht im Alter der Gang zum Sozialamt. Das meldet die Berliner Morgenpost gerade jetzt vor ein paar wenigen Tagen unter Berufung auf die zuständige Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen. Mit anderen Worten, Frau von der Leyen sagt, Normalverdienern, die 35 Jahre Vollzeit arbeiten und keine private Vorsorge betreiben, denen droht der Gang zum Sozialamt, wenn sie ab dem Jahr 2030 in die Rente gehen. Das Thema ist also mehr als aktuell, denn die gesetzliche Rente dieser Arbeitnehmer wird nach heutigem Stand nicht einmal die Höhe der Grundsicherung von 688 Euro im Monat erreichen.
Ja. Da bin ich eigentlich der Frau von der Leyen fast schon dankbar dafür, dass sie jetzt so sagt, sogar ein Mensch, der sein 30 Jahre lang 2.500 Euro verdient, hat dann eine Rente, die unter der Grundsicherung, derzeitigen Grundsicherung liegt. Ich bin bisher davon ausgegangen, und das war eine Meldung vor ein paar Monaten, dass wir etwa 7 Millionen Menschen haben, Sozialversicherungspflichtige übrigens, die unter der im Niedriglohnbereich beschäftigt sind. Das heißt, Niedriglohnbereich ist das unter 1.300 Euro brutto. Jetzt sagt sie sogar, bei 2.500 hat er eine Rente, die unter der Grundsicherung liegt. Also wir haben demnach in nächster Zeit etwa 12 bis 15 Millionen Menschen, die arbeiten, die ein Leben lang arbeiten, die unter der Grundsicherung Rente bekommen. Es ist ja völlig aberwitzig. Das ist eine Vorstellung, die muss jedem das Grausen bringen. Und muss jeden eigentlich dazu bringen, wirklich mal drüber nachzudenken, um Gottes Willen, was kann man denn tun? Wir können doch nicht hergehen und die Rentenbeiträge immer maßlos erhöhen. Das geht nicht. Dann muss es aus Steuern bezahlt werden. Ja gut. Dann stellen wir die Geschichte um, machen eine Grundsicherung, ein Grundeinkommen in einer bestimmten Höhe. Dann wird das Grundeinkommen muss aus Steuern finanziert werden, nicht aus Beiträgen, das, was wir bisher haben. Und wenn ich dann muss ich natürlich sagen, ja gut, ich muss dann die Steuern erhöhen, weil irgendwoher muss es kommen. Und rein rechnerisch, das lässt sich genau nachrechnen, wäre es denkbar mit einer Flatrate von 45%. Das klingt furchtbar, auch für die kleineren Einkommen, aber die haben ja das Grundeinkommen. Also eine Flatrate geht nur zusammen mit einem Grundeinkommen.
Also es muss ja sowieso ein bestimmtes Einkommen steuerfrei sein, sonst kriegt man ja eine Kollision im Bundesverfassungsgericht. Anders geht es ja gar nicht. Aber es ist ja so, wenn jemand sozusagen Geld oder viel Geld verdient, der kriegt ja auch diese Grundsicherung, unabhängig davon, was er für ein Einkommen hat. Und damit wäre das ja erfüllbar.
Ja, jetzt hat er, der Hochverdienende oder der Normalverdienende immer ein Grundeinkommen im Sinne dessen, dass er einen Grundfreibetrag hat bei der Besteuerung.
Das ist im Moment die Umsetzung dessen, dass eben ein bestimmtes Einkommen steuerfrei sein muss.
Davon profitieren aber nur diejenigen, die ein relativ gutes oder höheres Einkommen haben. Das bedingungslose Grundeinkommen bedeutet, es bekommt jeder. Das ist auch besser als die negative Einkommensteuer. Es bekommt jeder und dann hat er die Möglichkeit, ja noch dazu zu verdienen, beliebig.
Wäre denn diese negative Einkommensteuer eine Möglichkeit, sozusagen die Übergangszeit vom jetzigen System zu einem System des Grundeinkommens, um diese Übergangszeit zu regeln, oder brauchen wir sowas nicht? Sie können vielleicht noch ein bisschen erläutern, wie diese negative Einkommensteuer aussieht.
Gut, dann muss jeder im Grunde mal nachweisen, was habe ich für ein Einkommen. Es ist die Kontrolle da. Im Gegensatz zum bedingungslosen Grundeinkommen, das ohne Begrenzung, ohne Beschränkung jedem gewährt wird.
Also diese negative Einkommensteuer bekommt dann sozusagen derjenige, der ein bestimmtes zu versteuerndes Jahreseinkommen unterschreitet. Das heißt, dem zahlt der Staat dann wieder aus.
Ja, also er muss dann schon wieder ein Einkommen haben. Ich decke damit nicht ab, die Menschen, die ja keine Chance haben, Einkommen zu erzielen, gibt es ja auch einiges. Es wird nicht abgedeckt, zum Beispiel das, was von vielen als Elternarbeit geleistet wird oder auch in manchen ehrenamtlichen Bereichen. Wir arbeiten ja unglaublich viel im ehrenamtlichen Bereich. Ohne das würde ja unser Staatswesen gar nicht mehr funktionieren, wenn das nicht so wäre. Dass fast doppelt so viele Stunden im Bereich der ehrenamtlichen Tätigkeit erbracht werden als im Bereich der Erwerbsarbeit. Also das wäre meiner Auffassung nach, wäre diese negative Einkommensteuer nicht die Lösung. Es muss ein radikaler Schnitt gemacht werden. Und das kann nur sein, diese bedingungslose Gewährung eines Grundeinkommens. Das ist für viele irgendwo nicht denkbar, dass es finanzierbar ist. Habt ihr schon diese Gruppe am Zaviv, die Ulmer Gruppe, nachgewiesen, rechnerisch? Es gibt einen hervorragenden Berechnungsmodus, entwickelt von Herrn Pelzer, wo das rechnerisch nachzuweisen ist. Also das kann nicht das Argument sein. Man muss es nur wollen.
Das heißt, man braucht eigentlich keine Übergangszeit. Es wäre sozusagen möglich, von heute, Stichtag sowieso, auf einen anderen Tag das umzusetzen.
Ein bestimmtes Modell des Grundeinkommens wäre von jetzt auf nachher umzusetzen, weil es die Besitzstände, die die Einzelnen ja haben, jeder, der bisher in die Rentenversicherung einbezahlt hat, der kann das ja nicht verlieren. Das bleibt ihm erhalten. Nur es muss immer, oder jeder Beamte, der seine Pension schon erdient hat, zum Großteil, dem kann er das nicht nehmen. Speziell da ist es ganz genau definiert. Also ich kann ja einem Beamten nicht seinen Besitzstand nehmen. Sodass es also sofort umsetzbar wäre, auch natürlich Bedingung wäre, dass auch das Steuersystem in bestimmten Dingen umgesetzt werden muss. Es kann nicht mehr das jetzige System dann weiter sein. Das muss umgesetzt werden, umgestellt werden.
Insgesamt bedeutet es, man muss eigentlich sozusagen wie bei einer Website, die man neu gestaltet, im Trockenlauf alles neu regeln. Und wenn dann die Dinge stimmig sind, dann kann man sagen, okay, dann und dann tritt es in Kraft. So wäre der Übergang.
Ja. Okay. Es ist ja auch zu prüfen, ob das im Rahmen der EU überhaupt denkbar ist und möglich ist. Wir sind in bestimmten Bereichen nicht mehr so autark, dass wir das von uns aus entscheiden können.
Gutes Stichwort, werden wir gleich nach der nächsten Musik mal aufarbeiten. Kann man das auf deutscher Ebene sozusagen regeln oder muss es nicht sogar auf europäischer Ebene geregelt werden, um Unstimmigkeiten auszuschalten? Aber auf jeden Fall ist es wichtig, dass die Menschen über dieses Thema nachdenken. Wir wollen ja auch mit dieser Sendung ein bisschen aufrütteln. Und Konstantin Wecker hat schon vor einiger Zeit mal ein Lied gemacht, das heißt »Empört euch«. Ein aufgeweckter Mensch, Konstantin Wecker, empört euch bei Radio Free FM in der heutigen Plattform um 16.40 Uhr. Die Initiative Grundeinkommen Alb-Donau ist unser Gast. Und nachdem drei Leute von der Initiative heute da sind, kann man natürlich jetzt mal so quasi in die Runde fragen, was würdest du tun, wenn für dein Einkommen gesorgt wäre, Herr Groß? Sie fangen an.
Ich würde genauso weiterarbeiten wie bisher, wenn man die Arbeit, die ich mache, Spaß macht, weil ich sie gerne mache. Und das wäre völlig ohne Einfluss auf das. Also Grundeinkommen wäre für mich in meiner vorherigen Denke so, gut, es kommt dazu, aber ich würde dann eben aus dem, was ich tatsächlich erarbeite, eben ein bisschen mehr Steuern zahlen müssen.
Das heißt, unterm Strich würden Sie ungefähr gleich rauskommen, aber Sie hätten eben die Sicherheit, wenn mal irgendwas anders läuft, hätten Sie zumindest nicht null und müssten nicht sagen, als Selbstständiger kriege ich ja keine Arbeitslosengelder, ich muss jetzt Hartz IV beantragen.
Ja. Genau.
Ja, Sie haben Ihre Frau neben sich stehen, die hat heute noch gar nichts sagen dürfen. Frau Glück, groß, wie wäre es denn bei Ihnen?
Ja gut, ich bin ja inzwischen Rentnerin, das habe ich letztes Mal schon gesagt, aber wenn ich so zurückblicke auf meinen Lebenslauf, dadurch, dass ich mit einem Mann verheiratet bin, der sehr viel außer Haus tätig war, hätte ich meinen, wenn ich meinen Beruf wieder aufgenommen hätte, als die Kinder gekommen sind, eine Kinderfrau einstellen müssen, weil ich Sonderschullehrerin war in einer Schule für erziehungsschwierige Kinder im Ganztagsbetrieb. Ich habe also den Kindern anderer Menschen geholfen, auf den Lebensweg zu gehen, und ich hätte meine eigenen Kinder fremd versorgen lassen müssen. Und dadurch, dass es möglich war, dass mein Mann für das Familieneinkommen aufgekommen ist, war ich befähigt, meine Kraft ganz auf meine Kinder zu orientieren und parallel dazu viele, viele Dinge gesellschaftspolitisch, politisch und im Erziehungsbereich ehrenamtlich zu tun. Ich habe eine Waldorfschule mit aufgebaut, war wesentlich dran beteiligt an dem stark berufskundlich orientierten Oberstufenkonzept, bin natürlich auf diesem Gebiet des Grundeinkommens schon viele, viele Jahre engagiert. Und wenn ich darüber nachdenke, wenn ich mich jetzt hätte ausbilden lassen als Erzieherin oder als Tagesmutter, dann hätte ich mit dieser Tätigkeit eine größere Altersversorgung mir andienen oder anverdienen können, als es jetzt der Fall ist. Denn ich bin aus meinem Beamtenstatus damals ausgetreten und bin jetzt im Prinzip mit meiner Rente auch fast unter der Grundsicherung. Und vor zwei Tagen kam mir eine Karikatur in die Finger, die hat mich sehr, sehr, sehr beschäftigt. Eine alte Frau steht im Rentenamt vor dem Tisch des Sachbearbeiters, sagt, was sie alles getan hat im Lauf ihres Lebens. Erst habe ich meine vier Kinder großgezogen, dann die drei Enkel. Dann habe ich mich um Obdachlose und Arme gekümmert und schließlich meinen alten Vater bis zuletzt gepflegt. Fragt der Sachbearbeiter zurück: Sie haben also nicht gearbeitet?
Sehr instruktiv, dieses Beispiel. Wir haben diese Karikatur bereits auf die Facebook-Seite von Radio Free FM gestellt. Man kann sie dort anschaulich betrachten, und ich denke, es trifft wirklich tief, wenn man das sieht und die Bedeutung dessen versteht. Herr Jonas, auch an Sie natürlich die Frage: Was würdest du tun, wenn für dein Einkommen gesorgt wäre?
Ja, auch die Standardantwort. Das Gleiche, wie ich gemacht habe. Ich bin halt zur Bundeswehr gegangen. Da war es klar, dass man da auch versorgt wird. Das war aber nie die Frage, sondern einfach das Tätigsein in einem freiwillig gewählten Beruf und natürlich auch der Wunsch, sich darin zu bewähren. Ganz klar, wie das bei jedem Menschen eigentlich ist. Aber worauf ich noch mal hinweisen möchte, wäre, dass man mal in sich horcht, bei der Frage, was würdest du tun, wenn für dein Einkommen gesorgt wäre, und dieser Arbeitszwang, nur um seine Existenz zu bekommen, wegfiele, dann würde doch sehr viel, denke ich mal, an Eigenverantwortung auf mich zurückfallen. Ich könnte nicht zum Staat gehen und sagen, sorg mal für mich, mach einen Antrag und dann kommt schon irgendwas. Nein, dieser Moment der Eigenverantwortung, dieses Gefühl, es kommt tatsächlich auf mich an, denn der Vertrauensvorschuss ist mir schon gegeben worden mit dem Grundeinkommen. Und jetzt heißt es für mich, mach mal. Und jetzt nichts zu machen, also das wäre die ganz größte innere Katastrophe. Ich glaube, nur wenige würden das aushalten. Und die Psychiater hätten noch mehr zu tun als jetzt schon. Dieser Aktivierungsaspekt, der ist mir wichtig bei dieser Frage. Und den sollte sich vielleicht jeder mal überlegen, ob das so für ihn selbst auch stimmt und für die anderen genauso.
Wir hatten vorhin die Arbeitsministerin erwähnt. Was bedeutet denn eigentlich der Gedanke dieser Zuschussrente, der aktuell durch die Arbeitsministerin ins Gespräch gebracht wurde?
Das ist ja eine ähnliche Geschichte wie die Riester-Rente. Also ich muss zum einen so lange schon gearbeitet haben. Wir haben im Moment sehr häufig die Unterbrechung von bestimmten Arbeitsverhältnissen durch Praktikum, durch Änderungen in der beruflichen Situation und so weiter. Es fallen also da sicher immer einige Jahre raus. Wenn ich also diese Bedingungen nicht erfülle, so ist der jetzige Kenntnisstand, nachdem, so wie es formuliert ist, kriege ich dann keine Zuschussrente. Obwohl ich vielleicht, so wie Sie es erwähnt, 5 Euro einbezahlt habe in eine Rentenversicherung, die auch wiederum nur privatwirtschaftlich organisiert ist, wo dann auch keiner weiß, ob dann später tatsächlich was rauskommt. Eher anzunehmen, dass nichts rauskommt oder sehr wenig, wie jetzt bei der Riester-Rente.
Bei der Riester-Rente ist es ja auch so, da muss der Arbeitnehmer aus dem verbleibenden Nettoeinkommen etwas abdrücken, damit die staatliche Förderung dann überhaupt erst in Gang gesetzt werden kann.
Ja. Und da muss ich mich schon fragen, wie soll ein Mensch, der im Niedriglohnbereich beschäftigt ist, der also von mir aus 1200 Euro brutto hat, und das gibt es tatsächlich sehr häufig, es gibt noch weniger, aber das wäre zum Beispiel der Mindestlohn im Bereich der Zeitarbeit, produziert also 1200 brutto bei 160 Stunden Arbeit im Monat als Vollzeit. Wie soll der von diesen 1200, kriegt er 240 abgezogen für die Sozialabgaben? Wenn er alleinstehend ist, kriegt er auch noch 50 Euro abgezogen für die Steuer. Wenn eine Kirchensteuer dazukommt, sind wir bei 60 Euro, also er hat gerade noch 900 Euro übrig. Soll er dann bitteschön von 900 Euro auch noch irgendwas in eine Altersversorgung einbezahlen, in eine fragwürdige Art Altersversorgung? Der muss davon leben, wohnen, sich kleiden, das ist, und vielleicht auch noch irgendwann mal ins Kino gehen oder sonst irgendwas. Nicht nur vor der Glotze hocken und sich von dämlichen Sendungen berieseln lassen.
Das heißt, die aktuellen Ideen sind eigentlich nur klägliche oder zum Scheitern verurteilte Versuche, bestimmte Auswüchse zu korrigieren, können aber nicht dem Grunde nach das eigentliche Problem lösen, so wie ein bedingungsloses Grundeinkommen es könnte.
Ja, genau das. Das könnte nur, das ist eine Scheinargumentation, die, wenn überhaupt, dann wieder der privaten Versicherungswirtschaft was nützt, so wie die Riester-Rente auch, wo sich einige dumm und dämlich verdient haben damit. Es wäre mit Sicherheit nicht die Lösung für die uns drohende Altersarmut, die so dramatisch sein wird, dass mit so Kleckerles-Geschichten überhaupt nichts anzufangen ist.
Müsste eigentlich, wir hatten es vorhin schon angedeutet, diese Frage, das bedingungslose Grundeinkommen in ganz Europa dann parallel eingeführt werden, damit nicht alle hier in Deutschland ihren Wohnsitz anmelden? Oder sollte man einen, sagen wir mal, rechtmäßigen Aufenthalt in Deutschland von mindestens, weiß nicht, 6 Monaten, 12 Monaten, 24 Monaten an das Grundeinkommen koppeln?
Also die Einführung europaweit halte ich für äußerst problematisch, noch problematischer, wenn wir nur an Deutschland denken. Weil da ja natürlich sehr unterschiedliche Lebensbedingungen herrschen und so weiter. Es gibt allerdings da auch von Professor Pelzer eine Berechnung, der hat sich unglaublich viel Mühe gemacht, aber es ist sicher äußerst schwierig, das europaweit umzusetzen. Wir denken daran, dass es also jeder, der in der Bundesrepublik Bundesbürger ist und jeder, der hier mit Aufenthaltsrecht und Arbeitsrecht seit mindestens 2 Jahren hier ist, bekommt dieses Grundeinkommen, weil er ja auch dann entsprechend was dazu leistet.
Okay, also das ist eine präzise Antwort, damit kann man was anfangen. Jetzt geben wir doch der Martina McBride mal die Chance, Endless Summer zu singen, denn wir haben sehr, sehr viele Informationen rübergebracht und ich kann es gar nicht fassen, es ist nur noch 9 Minuten vor 5. Wahnsinn. Schön in diesem Spätsommertag, Martina McBride und ihr Summer of Love. Wir haben gesehen, das bedingungslose Grundeinkommen ist durchaus geeignet, auch die Altersarmut abzustellen. Denn zu diesen Renten, die halt nun mal so ausfallen werden, wie sie im Moment berechnet werden oder sind, zu diesen Renten käme eben obendrauf dieses bedingungslose Grundeinkommen. Wir haben die Sendung heute schon fast wieder am Ende. Die nächste Sendung ist am 3. Oktober, wieder der erste Mittwoch im Monat. Das ist der Feiertag, macht aber nichts. Wir sind trotzdem da und es gibt dann auch schon wieder Ideen für die nächste Sendung. Frau Glück-Groß, das ist jetzt Ihr Part, ein bisschen zu sagen, was steht an. Morgen ist ja schon wieder was und dann der Kongress, wir sollten das auch erwähnen.
Wollten Sie jetzt, dass ich zur nächsten Sendung was sage oder zu unseren neuen Terminen?
Diese drei Dinge, also die beiden Termine plus eben die Sendung.
Ja, also schon morgen findet unser erster offener Arbeitskreis nach der Sommerpause statt. Und wir haben uns schon vor langer, langer Zeit darauf geeinigt, dass wir das Thema Altersarmut thematisieren wollen. Also lange bevor die Frau von der Leyen mit dieser Warnung jetzt vorgeprescht ist. Denn wir diskutieren da schon seit Jahren darüber in unserem Arbeitskreis. Und am morgigen Donnerstag wird dieses von zwei Mitgliedern unseres Arbeitskreises thematisiert. Es wird der Heinz Stadelmann sein und der Herr Jakob. Denn, machen wir es kurz, damit ich die anderen Dinge auch noch ansagen kann. Am Sonntag ist unser Sure Fix, also unsere Gesprächsrunde zum Grundeinkommen, auch zum ersten Mal wieder nach der Sommerpause in der Galerie im Kornhauskeller. Unser Arbeitskreis morgen ist in der Volkshochschule, das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Dann muss ich dringend noch auf den BIEN-Kongress, auf den Basic Income Earth Network-Kongress hinweisen, der vom 14. bis zum 16. in Ottobrunn stattfindet. Man kann sich dort noch anmelden. Parallel dazu findet ein Basiskongress der Münchner Initiative Grundeinkommen statt, auch vom 14. bis 16. Wer sich für diese Dinge interessiert, der möge mir bitte eine E-Mail schreiben unter ggg-bge@t-online.de. Ich denke, soweit klar. Wer noch Plakate aufhängen möchte, es sind noch einige vorhanden, die kann man hier im Radio Free FM abholen oder bei meinem Mann im Büro in der Neuen Straße 50 bis 52. Wir sind sehr daran interessiert, dass für diesen Kongress geworben wird, der zum ersten Mal in Deutschland stattfindet.
In der letzten Minute vielleicht noch ganz schnell der Hinweis auf die nächste Sendung, 3. Oktober, 16 Uhr, hier wieder bei Radio Free FM, Frau Glück-Groß. Was ist geplant? Haben Sie sich schon überlegt fürs nächste Mal das konkrete Thema?
Es stehen im Prinzip zwei Themen an, die man stärker beleuchten müsste. Das wäre, was ja heute auch schon angeklungen ist, was ist überhaupt Arbeit? Was verstehen wir unter Arbeit? Oder eben genaueren Ausführungen zu Finanzierungsmöglichkeiten eines bedingungslosen Grundeinkommens. Und ich würde mir wünschen, dass von der Zuhörerschaft vielleicht abgestimmt wird, welches Thema für Sie interessanter wäre.
Oder dass Fragen reinkommen, plattform@freefm.de. Tja, ganz herzlichen Dank fürs Dasein. Das war's schon wieder in der heutigen Plattform. Redaktion, Musikzusammenstellung und am Mikrofon in der vergangenen Stunde Friedrich Hoog. Danke fürs Zuhören und noch ein paar Takte von Rose Micke und ins Ansaufen Navarone.